Wenn ihr eure Bibeln da habt, dürft ihr die gerne aufschlagen zu Matthäus Kapitel 13. Und ihr könnt auch 1. Korinther 15 aufschlagen, da einen Finger drin lassen. Oder ein Lesezeichen, wer sich eine Bibel ausleihen will. Hinten haben wir welche stehen. Wir studieren ja gerade so Vers für Vers durch das Matthäusevangelium, lesen durch das Matthäusevangelium und versuchen, das, was wir lesen, auf unser Leben anzuwenden. Und ich möchte heute anknüpfen an diesen Abschnitt, den wir letzte Woche betrachtet haben. Das Gleichnis vom Seemann, das Jesus erzählt hat. Und das ist ein sehr vertrautes Bild gewesen für die Menschen in der Agrargesellschaft. Jesus hat erzählt von einem Seemann. Ich habe mal heute mal Samen mitgebracht als Illustration. Ich habe Kürbiskerne mitgebracht, sind ein bisschen größer, ein bisschen sichtbarer. Also sehr vertrautes Bild, ein Seemann sät den Samen aus. Und der Same, der fällt auf unterschiedlichen Boden. Da gibt es Samen, die sind auf den Weg gefallen, auf den hart getrampelten Weg. Da konnte der Samen nicht eindringen und die Vögel sind gekommen, haben den Samen gefressen. Und dann ein Teil von den Samen ist so an den Rand auf das dünne Erdreich, das auf dem Felsen gewachsen ist. Und dieser Same, der ist schnell aufgegangen, weil die Erde da schön warm war auf dem dünnen Boden, aber der konnte das Wasser nicht halten und deswegen Same schnell aufgegangen, aber dieses Pflänzlein konnte keine tiefen Wurzeln wachsen lassen und ist verdorrt. Und dann hat Jesus gesagt, ein dritter Teil des Samens fiel unter Dornen. Und die Dornen sind aufgegangen, haben dem Pflänzlein das Licht weggenommen und haben ihn erstickt. Und dann ein vierter Teil, hoffentlich ein Großteil des Samens, fiel auf den guten, vorbereiteten, fruchtbaren Ackerboden. Und dieser Same, der bringt Frucht, zigfach, hundertfach, hat Jesus gesagt. Eine Geschichte über unterschiedliche Herzensböden eigentlich, über unterschiedliche Herzenseinstellungen. Jesus hat uns gesagt, der Same ist das Wort Gottes, im Besonderen das Wort des Evangeliums, die gute Botschaft von dem, was Jesus für uns getan hat, die er und seine Jünger verkündet haben. Und wir wollen heute diese Botschaft hören. Und jeder von uns ist mit einer bestimmten Einstellung da, heute Morgen. Und es ist unsere Entscheidung. Für manche ist es eigentlich fast egal, was ich heute sage oder was ich heute vorlese. Die sind so wie das. Bei einem Ohr rein, beim anderen Ohr raus. Du willst nicht hören. Vielleicht sagst du, ich bin heute nur da, um meiner Frau einen Gefallen zu tun. Sie hat gesagt, entweder gehst du mit mir im Gottesdienst oder zu meiner Mutter. Und da hast du vielleicht das kleinere Übel gewählt. Deswegen bist du da. Aber du bist nicht offen. Vielleicht sagst du, hey, lass mich in Ruhe mit dem Jesus-Kram. Ich sitze die Zeit hier ab. Und da gibt es gar nichts, was ich tun kann, um das irgendwie zu ändern. Außer dich zu bitten, deine Einstellung zu ändern. Das kannst nur du tun. Zweitens sind heute Menschen da, die emotional berührt sind von dieser Osterbotschaft. Die nehmen das Wort begeistert auf. Gut. Und solange es sich gut anfühlt, das Christsein, ist alles okay. Aber wenn dann vielleicht Anfeindungen kommen, um Jesu Willen, oder das Wort Gottes etwas verlangt, was mir nicht schmeckt, dann spuckst du es aus. Haben wir es anders vorgestellt. Ich lasse mich scheiden, um dieses Bild zu gebrauchen. Und dann drittens sind Menschen hier, die haben Hunger nach Gottes Wort, sind durstig nach mehr von Gott. Ihr habt einfach zu viel los in eurem Leben. Sagt, ja, ich will das Wort, ich will den Samen. Steckst das irgendwo in die Hemdtasche oder in deine Handtasche, wo zig, hundert andere Dinge drin sind. Du fügst Jesus so irgendwie so ein bisschen zu deinem beschäftigten Leben hinzu, wirst ein bisschen religiös, so mal zu Weihnachten und zu Ostern, vielleicht auch sonntags mal für eine Stunde, aber eigentlich bist du zu beschäftigt. Du gehst heute hier raus, nimmst das Handy, geht gleich weiter, hallo, 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 hetzt zum nächsten Termin, und das, worüber wir heute hier gesprochen haben, das kann gar keine Wurzel fassen in deinem Herzen. Jesus wird nie zu deinem Leben, nie zum Zentrum deines Lebens. Da bist du viel zu beschäftigt dafür. Zu beschäftigt für Beziehung. Und so der Same bleibt immer in deiner Tasche, berührt nie dein praktisches Leben. Und dann sind die da, die haben ein gutes, ein offenes Herz, in das der Same Gottes eindringen kann. Ich will mehr von Gottes Wort. Ich will dem folgen, was er mir sagt. Und dieses Wort nährt dich. Und ein Mensch, der so Gott vertraut, der wird gerettet werden. So ein Mensch bringt viel Frucht. Der wird verändert von innen her durch das Wirken des Heiligen Geistes. Wird versöhnt mit Gott, kann Beziehung mit Gott erfahren, mit ihm leben für immer. Und Jesus hat in dem Gleichnis gesagt, zu diesen Menschen spreche ich. Für die anderen ist eigentlich für die Katz. Aber zu diesen Menschen spreche ich. Diesen Menschen offenbare ich mich. Du bist mit einer dieser Herzenseinstellungen gekommen, heute Morgen. Und nur Jesus kennt dein Herz und du kennst dein Herz. Und wenn du nicht mit der rechten Einstellung da bist, dann kannst auch nur du das ändern. Niemand anderer. Da musst du umkehren und dich Jesus öffnen. Und dazu möchte ich dich herzlich einladen. Natürlich. Wir feiern heute das wichtigste Fest für uns Christen. Das Zentrum unseres Glaubens. Das Zentrum der Botschaft Gottes in diesem Buch, das wir studieren jede Woche. Wir feiern heute die hingebende Liebe Gottes für uns und die Macht Gottes, uns zu retten. Die Liebe eines Gottes, der uns geschaffen hat für Gemeinschaft mit sich selbst und der diesen wunderschönen Planeten, dieses Universum für uns geschaffen hat als Treffpunkt, als Ort der Gemeinschaft mit ihm. Ein Gott, der uns befähigt hat, auf ihn und auf seine Liebe zu reagieren. Nicht Roboter geschaffen, sondern er hat uns als moralische Wesen geschaffen, die echte Entscheidungen treffen können. Echte Entscheidungen zu lieben oder auch nicht zu leben. Und leider wollten unsere Vorfahren und auch wir lieber selbst Gott spielen. Unser eigener Herr sein. Unser eigenes Reich bauen. Und wir haben den Schöpfer links liegen lassen. Waren im Ungehorsam, haben rebelliert gegen ihn und sein Wort. Gegen den König des Universums. Ob wir das eher bewusst oder eher unbewusst getan haben, einfach durch unsere Taten, durch unsere Entscheidungen, die wir so getroffen haben. Der biblische Begriff dafür ist Sünde. Heißt so viel wie Zielverfehlung. Wir haben das Ziel verfehlt. Auch das Ziel der Gemeinschaft mit Gott. Denn Sünde ist der große Beziehungskiller. Zwischen uns Menschen, aber auch mit Gott. Denn Gott ist perfekt. Und er wird nur mit perfekten Menschen Gemeinschaft haben, nicht mit Sündern. Das beleidigt seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit. Genauso wie du nicht gern mit einem Menschen Gemeinschaft haben willst, der dir ins Gesicht spuckt und der dich beleidigt. Aber gleich nachdem die ersten Menschen gesündigt hatten und aus der Gemeinschaft mit Gott gefallen sind, und wir lesen in der Bibel, mit den Menschen ist die ganze Schöpfung gefallen, diese Welt ist heute nicht mehr so perfekt, wie Gott sie ursprünglich geschaffen hat, da hat Gott einen Retter verheißen. Und das Alte Testament in der Bibel ist voll von Prophezeiungen über diesen Retter, Messias, den Gesalbten haben die Juden ihn genannt. Voll von Prophezeiungen, wann er kommen wird, aus welchem Stamm er sein wird, aus welcher Familie er sein wird, wo er geboren wird, wo er aufwachsen wird, was er tun wird, die Zeichen, die er tun wird, wie er sterben wird, dass er auferstehen wird und so weiter und so fort. Hunderte Prophezeiungen über viele hundert Jahre der Geschichte. Und auch viele Bilder über ihn, auch Lebensbilder könnten wir sagen. Und eines davon war, dass Gott den Menschen befohlen hat, die sich ihm nahen wollten, dass sie ein perfektes, männliches Lamm zum Altar bringen und ihre Hand auf dieses Lamm legen. Also im Bild ihre Schuld, ihre Sünde auf dieses Lamm zu legen. Und dann mussten sie dieses Lamm schlachten. Und dieses Lamm musste stellvertretend für den Sünder sterben. Denn Schuld muss bestraft werden, Schuld muss gesühnt werden, sonst wäre es nicht gerecht. Sonst wäre Gott nicht gerecht. Wir erwarten das, oder, von unseren Gerichten, dass sie den Schuldigen schuldig sprechen und den Unschuldigen frei sprechen. Aber ein Richter, der sagt, oh ja, du hast halt wem umgebracht oder wem vergewaltigt oder wem geklaut, aber weißt du was, ich habe heute einen guten Tag, ist schon okay. Nee, ist nicht okay, das wäre ungerecht. Und so muss Sünde gesühnt werden. Und Gott hat den Menschen durch dieses Lamm einen Weg aufgezeigt, wie er Sünde bestrafen kann, ohne den Sünder bestrafen zu müssen. Nämlich durch einen Stellvertreter. Und dann, nachdem Gott sein Volk über hunderte Jahre so vorbereitet hatte, kam er selbst auf diese Welt als Mensch. Sein Name war Jesus. Jahwe rettet oder Jahwe ist Rettung. Er wurde geboren als ein Baby, wie wir. Aber er hat ein perfektes, ein sündenloses Leben gelebt, das wir nicht leben können. Und er hat all diese messianischen Zeichen getan, von denen wir gelesen haben über die letzten Wochen. Kranke geheilt, Tote zum Leben auferweckt. Und Johannes, der Täufer, der letzte alttestamentliche Prophet, hat auf Jesus gezeigt und hat gesagt, seht, dieser ist das Lamm Gottes, das ihn wegnimmt, die Sünden der Welt, das heißt die Sünden von allen Menschen, wenn sie das nur wollen. Also Gott selbst wurde in Jesus unser Retter. Gott selbst wurde dieses stellvertretende Opfer, das er verheißen hatte. Und Jesus hat vorhergesagt, dass er verhaftet werden wird, dass er gekreuzigt werden wird und dass er wieder auferstehen wird. Er hat gesagt, niemand nimmt mir mein Leben, aber ich gebe mein Leben als Lösegeld für viele. Der Tod ist die Folge der Sünde. Jesus hatte keine Sünde. Deswegen musste Jesus nicht sterben. Aber weil er einer von uns ist und weil er sündenlos war, deshalb konnte er unsere Schuld auf sich nehmen. Deswegen konnte er unser Stellvertreter werden, unser Lamm, um bei diesem Bild aus dem Alten Testament zu bleiben. Und er hat sich aus freiem Willen, aus Liebe zu dir und zu mir, mutig dafür entschlossen, Und das war die Hölle auf Erden. Für den perfekten Gott, den Sündenlosen mit unserer Schuld besudelt zu werden und für unsere Sünde gerichtet zu werden am Kreuz, als Verbrecher an unserem Kreuz. Und ihr wisst, er hat im Garten Gethsemane gerungen darum. Hat gesagt, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, dann lasst es an mir vorübergehen. Und er schwitzte Blut. Das ist passiert nur unter äußerstem Stress. Papa, bitte, dir ist nichts unmöglich. Wenn es irgendwie möglich ist, dann lass es an mir vorübergehen. Vielleicht kennst du persönlich ja so eine Art von Schmerz, von innerem Schmerz, wo du alles tun würdest. Drogen nehmen oder dich selbst schneiden oder sogar bist gewillt zu sterben, nur um diesen Schmerz in deiner Seele, diesen Schmerz in deinem Herzen zum Schweigen zu bringen, um diesen Schmerz nicht mehr zu spüren. Das war die Art der Verzweiflung, die Jesus gespürt hat im Garten Gethsemane, wo er gebetet hat, Papa, wenn es irgendwie möglich ist. Aber hunderte Jahre zuvor hat Gott durch den Propheten Jesaja über Jesus gesprochen. Jesaja 53, Vers 5. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Unsere Beziehung mit Gott wurde geheilt, die tot war durch die Sünde. Und dann heißt es im Vers 10, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Das heißt, er wollte es. Er hat ihn leiden lassen. Krasser Vers, oder? Könnt ihr euch vorstellen, einen Vater, der seinen Sohn hört, wie er ihn anfleht, Papa, wenn es irgendwie möglich ist, dir ist alles möglich. Lass mich nicht da durchgehen. Papa, der das hört, der seinen Sohn liebt und der es trotzdem durchzieht, nicht gegen den Willen seines Sohnes, sondern gemeinsam mit seinem Sohn, mit ihm gemeinsam. Gott der Vater und Gott der Sohn in Einigkeit, um dich zu erlösen. Wie viel hat ihm das gekostet? Werden wir nie wirklich verstehen und erfassen können. Aber das sagt uns ganz klar, es gibt keinen anderen Weg. Denkst du, wenn Selbsterlösung möglich wäre, vielleicht durch ein bisschen Religiosität, bisschen Meditation, bisschen Wallfahren gehen, ein paar gute Werke tun, dann hätte Gott der Vater seinen Sohn geopfert als unseren Stellvertreter? Nee. Das heißt dort weiter in Jesaja, und was dem Herrn gefällt, unsere Erlösung, wird durch seine Hand gelingen. Der Unschuldige, der den Platz des Schuldigen einnimmt, damit der Schuldige den Platz des Unschuldigen einnehmen kann. Das ist der einzige Weg für uns zurück zu Gott. Deswegen sagt Jesus, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Warum? Weil nur er unser Stellvertreter war. Und es ist der einzige Weg, wie Gott gleichzeitig gerecht sein kann und barmherzig sein kann mit uns. Deshalb entschied sich der Vater, seinen Sohn zu zerschlagen, damit du und ich Vergebung haben können. Damit du und ich, dass wir Kinder Gottes werden können. Und diese lebensverändernde Kraft der Gemeinschaft mit ihm erfahren können. Und nach dieser extremen, schmerzhaften Erfahrung, und nicht nur körperlich am Kreuz, sondern vor allem auch seelisch und geistlich. Hey, das ist wie wenn wir in Gülle ersäuft würden, vor der wir uns zutiefst ekeln, die wir zutiefst verabscheuen, dass uns unserem Wesen zuwider ist. Noch viel schlimmer war es für Jesus, dem Sündenlosen, mit unserer Sünde beladen zu werden. 2. Korinther 5, Vers 21 sagt uns, den, der die Sünde nicht kannte, den hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir im Austausch zu Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Jesus hat für uns die Hölle am Kreuz durchgemacht. Aber dann am Ende hat er ausgerufen, es ist vollbracht. Und dieser dicke Vorhang im Tempel, der die Menschen vor der Gegenwart Gottes ferngehalten hat, der die Menschen von Gott getrennt hat, seinem symbolischen Wohnort sozusagen, die Menschen getrennt hat, der ist von oben nach unten entzweigerissen. Der Weg zu Gott ist frei. Tag der offenen Tür, hat Gott da bildlich gesagt. Und wir haben vorletzte Woche gelesen, die unehrlichen Leiter Israels, die nicht umkehren wollten, die haben Jesus um noch ein Zeichen gebeten, obwohl er schon so viele getan hat. Ah, zeig uns noch ein Zeichen. Und Jesus hat ihnen geantwortet, wenn ihr mitlesen wollt, Matthäus 12, Vers 39. Er beantwortete ihnen und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht, das heißt ein geistlich untreues Geschlecht, begehrt ein Zeichen. Und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas, des Propheten. Das war ein anderes prophetisches Lebensbild aus dem Alten Testament. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Also im Grab. Und dann wird er auferstehen. Und Jesus hat gesagt, ich gebe euch ein Zeichen. Das ist das eine Zeichen, dass ich wirklich der bin, der ich behaupte zu sein. Der Retter, der Messias, der Sohn Gottes. Dein Stellvertreter, dein Lamm. Ich gebe dir ein Zeichen. Und das ist, ich werde sterben, aber am dritten Tag werde ich wieder lebendig werden und auferstehen. Und Paulus schreibt uns im 1. Korinther 15, dürft ihr jetzt aufschlagen, wenn Jesus nicht auferweckt ist, dann werden auch wir nicht auferstehen. Dann haben auch wir keine Hoffnung. Wenn der Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Aber er ist auferstanden. Das Grab ist leer und selbst seine Feinde haben es bezeugt. Und hunderte Menschen ist Jesus sichtbar leiblich begegnet. Und Millionen anderen Menschen ist er geistlich begegnet. Mir auch. Hat unser Leben verändert. Seine Auferstehungskraft. Lass uns gemeinsam lesen 1. Korinther 15, die ersten paar Verse. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, die frohe Botschaft, dass ich euch verkündigt habe, dass ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr es festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften, also so wie es vorher verheißen war. und dass er Kephas, das ist Petrus, erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig sind. Also auf gut Deutsch, wenn ihr mir nicht glaubt, dann geht doch hin, fragt sie, die Augenzeugen. Ist nicht irgendwo im Geheimen passiert. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen, zuletzt aber von allen gleichsam der unzeitigen Geburt erschien er auch mir. Und wenn du ihm dein Herz öffnest, wird er auch dir begegnen. Wahrscheinlich nicht sichtbar, obwohl er das kann, aber real und persönlich. Der dreieinige Gott, dein Schöpfer, der Herr, der König über dieses Universum, liebt dich ganz persönlich. Und er hat im Teamwork deine Schulden übernommen. Die Konsequenzen deiner Sünden, das ist der Tod, besiegt. Er ist auferstanden, er bietet dir Versöhnung an und Vergebung deiner ganzen Lebensschuld. Er bietet dir an, sein Kind zu werden. Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Der König lädt dich in sein Reich ein. Der König lädt dich ein, in Beziehung mit ihm zu leben. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt, das heißt uns Menschen in der Welt, geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn gegeben hat, damit wer an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern gerettet wird. Und wenn du ihm dein Herz öffnest, wird er in der Person des Heiligen Geistes in dein Leben kommen. Und er wird dich heilen. Er wird dich verändern. Durch dieselbe Kraft, mit der er Jesus aus den Toten auferweckt hat. Das alles hat Jesus schon für dich verdient. Das Einzige, was du und ich, was wir noch tun müssen, ist reagieren. Dieses Geschenk annehmen, das er uns anbietet. Wenn ich dir ein Geschenk gebe jetzt zu Ostern und du legst das irgendwie auf die Seite und packst das nicht aus, hast du nichts davon. Obwohl es potenziell da ist und dein Leben, wow, bereichern kann, vielleicht sogar verändern kann. Genauso ist es mit der Errettung, die Jesus gebracht hat. Du musst es annehmen. Also das Einzige, was für dich bleibt, ist dein Herz, deine Einstellung ihm gegenüber zu ändern und umzukehren zu ihm und ihn, deinen Herrn und deinen Gott sein lassen in deinem Leben. Ihm zu sagen, Herr, ich will nicht länger selbst Gott spielen. Ich will dir folgen. Und dass du dich ihm anvertraust. Das heißt, dass du deine eigenen Selbsterlösungsversuche sein lässt und dass du dein Vertrauen von dir selbst weg auf Jesus allein setzt und das, was er für dich getan hat. Und wenn du dich dafür entscheidest, wirst du geistig lebendig. Diese tote Beziehung zwischen dir und Gott wird lebendig. Du bist versöhnt. Du empfängst Vergebung, du wirst ein Kind Gottes in aller Ewigkeit. Und das Leben für ihn ist nicht immer leicht. Jesus hat gesagt, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Aber du wirst nie allein sein. Jesus hat gesagt, seht, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Und du wirst einen Sinn haben und ein Ziel haben für dein Leben und deine Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht. Und dafür bin ich so dankbar. Ich möchte nicht mehr ohne ihn leben. Wenn du ihm dein Herz öffnest, dann wirst du sein, nicht länger wie ein Fisch außerhalb des Wassers ohne Gott, sondern wie ein Fisch im Wasser. Das, wozu du geschaffen wurdest. Und das ist so viel besser, das ist so viel heiler. ich möchte nicht mehr ohne ihm leben. Wie ist es mit dir? Und wir, die wir schon gerettet sind, die wir ihn schon angenommen haben, die es schon erfahren haben, wir wollen das heute feiern. Unser neues Leben in ihm, das ist ein Freudentag. Und so hier ist Gottes Botschaft, hier ist Gottes Wort. Was wirst du damit machen? Was ist deine Einstellung? Ist es das hier? Oder das hier? Oder wirst du das annehmen und aufnehmen und dich retten lassen? Deine Entscheidung. Hier ist Gottes Wort, hier ist die frohe Botschaft. Wenn du willst, kannst du ihm dein Herz aufmachen und ihm das sagen. Jesus, ich weiß, ich bin nicht perfekt, ich bin ein Sünder. Ich habe so viel Mist verbockt in meinem Leben. Aber ich glaube, dass du für meine persönliche Schuld gestorben bist. Dass du mein Stellvertreter warst und dass du meine Schulden bezahlt hast. Und ich möchte das heute für mich annehmen. Hier, ich öffne dir mein Herz. Komm in mein Leben. Sei du ab heute der Herr und der Chef in meinem Leben. Sei du mein Retter, ich vertraue mich dir an. Kannst du beten, da wo du gerade bist, in deinem Herzen. Und wenn du das gebetet hast, sage ich herzlich willkommen in der Familie Gottes. Und für alle, die noch immer so da sind, hey, kann nichts machen, außer für dich zu beten, dass Gott dir nachgeht. Und für alle, die schon geschmeckt haben und aufgenommen haben, hey, lasst uns neu dankbar sein und voll Freude sein heute. Es ganz neu zu schätzen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der Herr möge euch füllen mit der Freude an eure Errettung, mit der Freude, in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Ich meine, wie wunderbar ist das? Wir dürfen jetzt unsere Augen aufheben zu dem Schöpfer dieses ganzen Universums, dem allmächtigen Gott. Und wir dürfen mit ihm reden. Papa, lass uns es tun zum Abschluss. Lieber Papa, lieber Vater, wir sind so dankbar für deine Liebe zu uns. Und deine Hingabe an uns. Und dass du alles für uns getan hast, was wir selber nicht tun können. Vater, ich danke dir für deine große Liebe und für dein Opfer. Ich danke dir, dass du uns einlädst. Und ich möchte beten für jeden Einzelnen, der hier ist. Herr, dass du uns große geistliche Klarheit schenkst. Dass niemand hier ist, der irgendwie getäuscht ist oder denkt, ah ja, zwischen mir und Gott ist ja alles in Ordnung, weil ich wurde mal mit Wasser übergossen als Baby oder ich gehe ja in die Kirche, ich bin ein guter Mensch, ich habe niemanden umgebracht. So habe ich früher gedacht, viele Jahre. Herr, ich bete, dass du ganz klar überführst von Sünde. Dein Standard ist Perfektion. Jesus, du hast gesagt, es soll vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist keiner von uns. So bete ich, Vater, für die, die das Herz noch nicht aufgemacht haben, dass du das Herz weich machst, dass du ihnen Gnade schenkst, diesen Schritt zu gehen. Und ich bete für uns alle anderen, Vater, dass du uns füllst mit dieser Freude, mit dieser Osterfreude, Freude an deiner Auferstehung, dass du lebst, dass du hier mitten unter uns bist. Und ich möchte jetzt beten um deinen Segen. segne uns mit dieser Gemeinschaft im Heiligen Geist. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir, damit ist seine Gegenwart gemeint. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Dieser Friede versöhnt zu sein mit deinem Schöpfer. In Beziehung mit ihm zu leben. Dafür sind wir erschaffen. Das ist das Größte im Leben. Sei nicht zu beschäftigt dafür, sondern geh mit ihm in seinem Frieden. Amen. Frohe Ostern.